Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen.
Herzlich willkommen zu unserem Programmbeitrag BBN Bibelkonferenz auf BBN International, Ihrem biblischen Hörfunk. Unser heutiger Sprecher ist Thomas Lied. Thomas Lied ist vom Missionswerk Mitternachtsruf und er ist Evangelist.
Nachfolge, was sich wirklich lohnt. Und wer eine Bibel dabei hat, der darf natürlich gerne mit aufschlagen. Den Predigttext, den finden Sie im Markus Evangelium Kapitel 10. Markus Kapitel 10, die Verse 17 bis 30, ist auch ein etwas längerer Abschnitt, aber die Zeit wollen wir uns heute Morgen nehmen. Und ich teile diesen Abschnitt auf unter zwei Punkte. Punkt 1, der Preis der Nachfolge. Und Punkt 2, der Lohn der Nachfolge. Erstens, der Preis der Nachfolge. Und lesen wir dazu Markus Kapitel 10, die Verse 17 bis 27. Markus 10, 17 bis 27. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Soweit der Text. Der reiche Jüngling hier aus unserem Text, er glaubt durch gute Werke, er glaubt durch einen sauberen Lebenswandel, sich das ewige Leben verdienen zu können. Und es mag hochmütig klingen, ja schon geradezu arrogant, aber ich glaube, er hat es ernst und aufrichtig gemeint, als er sagte: Dies alles habe ich getan. Auf die Frage hin, was muss ich tun, dass ich ewiges Leben bekomme? Und Jesus dann unter anderem sagt: Ja, die Gebote, die kennst du ja. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und so weiter und so fort. Und dann sagt dieser Jüngling: Ja, das alles habe ich ja getan. Von Jugend an. Hochmut, Arroganz. Nein, ich denke, er hat es ehrlich gemeint. Er hat es aufrichtig gemeint. Höchstwahrscheinlich war dieser Mann in der Tat ehrbar, seriös, wohlerzogen, höflich und nett, hilfsbereit und friedlebend, hochbegabt und intelligent. Kurzum, ein Typ wie ich. Ein Mann, wie man es sich doch nur wünschen kann. Warum? Warum und vor allem weshalb sollte doch ein solch unbescholtenes Wesen womöglich das ewige Leben nicht sehen und stattdessen in die Verdammnis einziehen? Wir müssen uns auch darüber einmal im Klaren sein. Die meisten Menschen, die in die Hölle fahren, nennen wir es ruhig mal beim Namen, das sind ja keine Stalins, Husseins, Bin Ladens und Hitlers und wie sie alle heißen, da hätten wir ja größtes Verständnis. Alle würden da sicherlich sagen, ja, die haben es ja nicht anders verdient. Aber die meisten Menschen, die in die Verdammnis, in die ewige Verdammnis eingehen, ja, das sind Menschen wie du und ich. Die heißen, was weiß ich, Weber, Berger, Schmidt, Lütti, Müsli und was weiß ich nicht alles. Menschen wie du und ich, die ein völlig unscheinbares Leben führen und im Großen und Ganzen doch nichts allzu Verwerfliches verbrochen haben. Und die meisten dieser Menschen, sie leben in diesem Glauben, ja, sie leben in diesem Irrglauben, unter diesem Trugschluss, eben weil sie doch so rechtschaffend sind, niemals in die Verdammnis geworfen zu werden. Zumindest nicht auf ewig. Gott, wenn es ihn denn gibt, wird ihnen doch sicher gnädig sein. Und das hat jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt etwas mit Hochmut zu tun oder mit Arroganz. Nein, es hat vielmehr etwas zu tun mit Unwissenheit, mit Naivität, Leichtgläubigkeit, ja, sicher auch etwas mit Dummheit. Dieser reiche Jüngling hier, der ist ein Spiegelbild für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt. Eigentlich sollte sich jeder wiederfinden, hier in unserem Text aus Markus 10. Der reiche Jüngling, er hat ja nun behauptet, alle Gebote gehalten zu haben. Wie ist es aber mit dem ersten, wie ist es mit dem höchsten Gebot, der Gottesliebe? Würde er wirklich alle anderen Gebote halten, wäre er dann nicht auch bereit, alles herzugeben, alles aufzugeben, aus Liebe zu Gott? Welches ist das höchste Gebot? Du sollst nicht morden, du sollst Vater und Mutter ehren? Nein. Das höchste Gebot, Jesus sagt es uns selber in Matthäus Kapitel 22, nachzulesen dann die Verse 37 und folgende. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, wenn du gegen dieses Gesetz verstößt, gegen dieses Gesetz, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Wenn du gegen dieses Gebot verstößt, dann bist du schuldig geworden an das ganze Gesetz. Mit anderen Worten, wer Gott nicht aus ganzem Herzen liebt, der kann unmöglich die anderen Gebote halten. Und das kommt auch zum Ausdruck im Hohelied der Liebe aus 1. Korinther Kapitel 13, wo es unter anderem heißt, und wenn ich alle meine habe zur Speisung der Armen austeile, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Dann ist das letztlich wie Perlen vor Säulen geschmissen. Das mag sozial alles sehr nett sein und sehr schön, aber wenn es nicht aus Liebe kommt, aus Liebe zu Gott, ist es nichts wert. Die Liebe, und natürlich hier jetzt in erster Linie die Liebe zu Gott, das ist der Maßstab, an dem wir all unser Tun und Wesen messen lassen müssen. Gar nicht mal die Frage, was wir tun, ist so von Belang, sondern vielmehr die Frage, warum wir es tun und wozu. Und genau hier mangelt es diesem reichen Jüngling. Was ihm fehlt, ist nämlich die Bereitschaft, ganz und gar Jesus nachzufolgen. Es sind nämlich eben nicht all diese Äußerlichkeiten, was Nachfolge ausmacht, sondern einfach Jesus höher zu bewerten in meinem Leben, höher als alles Irdische. Das ist rechte Nachfolge. Jesus die oberste Priorität. und dann kommt lange Zeit nichts. Aber was heißt es jetzt, Jesus nachzufolgen? Alles zu verkaufen? Alles stehen und liegen zu lassen? Familie verlassen, all mein Hab und Gut verschenken? Arbeitsstelle kündigen? Mich in Armut stürzen? Hinausgehen in den Busch, um Indianer zu missionieren oder ab ins Kloster? Ist es das? Was heißt es? Ganz konkret. Für dich genauso wie auch für mich. Wenn Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen. Komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Machen wir uns darüber einmal ein paar Gedanken. Da haben wir zum Beispiel den Kerkermeister aus Philippi. Wir können das jetzt nicht alles lesen, dazu reicht die Zeit nicht. Aber wir finden das in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 23 und folgende. Da ist dieser Kerkermeister aus Philippi und er fragt jetzt, ja, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Er hat ja im Prinzip die gleiche Frage wie hier dieser reiche Jüngling. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ja, Mohammed hätte vielleicht geantwortet, du musst 5-mal am Tag beten. Du musst wenigstens 1-mal in deinem Leben nach Mekka. Du musst Almosen geben. Du musst regelmäßig fasten und den Ramadan einhalten. Und dann ist ja Allah vielleicht barmherzig. Irgendein Joghurt hätte geantwortet, finde erst einmal zu dir selbst. Meditiere und denke positiv. Oder irgendetwas anderes in dieser Richtung. Wir könnten das jetzt weiterspinnen. Aber was sagt uns die Bibel? Was sagt uns das Wort Gottes? Was haben Paulus und Silas in der Autorität Gottes diesem Kerkermeister geantwortet? Nachzulesen in Apostelgeschichte 16, Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Du und dein Haus. Punkt, Ende, aus. Und nichts weiter. Glaube an den Herrn Jesus. Und das war's. Kein Wort davon, so unter dem Motto, ja, wie siehst du überhaupt aus? Jetzt geh erstmal zum Friseur. Putz dir die Zähne. Lass dir die Fußnägel schneiden. Kündige deine Arbeitsstelle. Als Christ, da kannst du doch nicht als Kerkermeister dienen. Unmöglich. Nein, nichts. Einfach nur Glaube an den Herrn Jesus. Das war's. Und so bietet uns die Apostelgeschichte einige Beispiele. Denken wir auch an den Kämmerer aus Äthiopien. Er war sicher kein armer Mann. Aber auch hier lesen wir nichts davon, dass dieser jetzt aufgefordert würde, seine gute Stellung zu verlassen und all seinen Reichtum zu verschenken. Als ehemaliger Soldat gefällt mir persönlich die Bekehrung des Hauptmannes Cornelius so gut. Er war Hauptmann. Er gehörte nicht dem billigen Fußvolk an. Nein, er hatte Befehlsgewalt. Er war Hauptmann einer Besatzungsmacht. Er diente in der römischen Legion. Und die war nicht ganz ohne. Und trotzdem, auch hier, kein Wort davon, dass er jetzt aufgefordert würde, die Armee zu verlassen oder sonst was in dieser Richtung. Nichts. Was sagt uns das? Es geht eben nicht darum, dass wir jetzt aufgefordert würden, alles aufzugeben. Dass wir jetzt alles aufgeben müssen. Beruf, Geld, Haus, Familie oder was auch immer. Sondern es geht darum, sind wir bereit? Sind wir bereit, alles aufzugeben, wenn es denn der Herr von uns verlangt? Zunächst einmal ist es nur Theorie. Sind wir grundsätzlich theoretisch bereit, alles aufzugeben für den Herrn. Die Aufforderung Jesu an diesen reichen Jüngling, ja, sie war eine ähnliche Aufforderung Gottes, wie damals an Abraham, seinen Sohn zu opfern. Zunächst einmal die Frage, ja, bist du bereit, alles, aber auch wirklich alles, das Wichtigste, das Wertvollste, das Liebste in deinem Leben, all das, was du besitzt, herzugeben, zu opfern für Gott? Was ist uns das Wichtigste im Leben? Ist es das Geld? Sind es die Menschen um uns herum, Familie, gute Freunde oder was auch immer? Ist es der Ruhm, das Ansehen? Ist es unsere Arbeit? Oder ist es unsere Gesundheit? Ein ganz kostbares und wertvolles Gut, was sicher jeder zu schätzen weiß. Was ist uns das Wichtigste im Leben? Oder aber ist es die Liebe zu Gott und ihm zu folgen? Gott, er hat alles gegeben aus Liebe zu dir. Was sind wir bereit zu geben aus Liebe zu Gott? Dem reichen Jüngling, ihm war sein Reichtum wichtiger. Dies hat er letztlich bewiesen, als es plötzlich ganz konkret darum ging, sich zu entscheiden. Als es nämlich plötzlich nicht mehr um theoretische Dinge ging, sondern die Nachfolge sich in der Praxis hat erweisen müssen. Und es ist zunächst einmal ja gut, es ist positiv zu bewerten, dass sich dieser Mann überhaupt die Frage stellt, wie man ewiges Leben erlangen kann. Viele Menschen fragen sich das ja noch nicht einmal. Wer fragt sich das? Und das zeigt uns auch, dass er keineswegs jetzt nur irdisch gesinnt war und er sehr wohl weiß, es gibt noch Wichtigeres im Leben. Aber der Preis war ihm zu hoch. Gut ist es auch, positiv zu bewerten ist es auch, dass er sehr wohl weiß, an wen er sich mit dieser ganz wichtigen Frage zu wenden hat. Er geht nämlich nicht zu dem Hohepriester. Er geht auch nicht zu den Schriftgelehrten. Er geht nicht zu der religiösen, wirtschaftlichen oder politischen Macht. Nein, er wendet sich an Jesus, weil er weiß, das ist der Einzige, der mir überhaupt eine kompetente Antwort auf diese Frage nach dem ewigen Leben geben kann. Er macht im Prinzip alles richtig. Er stellt sich diese elementar bedeutende Frage. Er wendet sich an die richtige Person. Alles richtig. Aber kann es sein, dass dieser junge Mann bereits in einer Erwartungshaltung verharrte, indem er eine Antwort erwartete, so ungefähr so wie, ja, du musst gar nichts weiter tun, so wie du lebst, ist dir ein Platz im Himmel sicher. Suchte er eine Bestätigung, dass ihm Jesus auf die Schultern klopft und sagt, du, so perfekt wie du bist, kein Problem. Bleib, wie du bist. Oder wenn es doch noch etwas sein sollte, was man tun muss, so wäre er sicher dazu imstande. Er war reich, er war clever. Und er sagte ja, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? So sagt es Matthäus Kapitel 19, Vers 20. Und hätte ihm Jesus jetzt gesagt, ja, du musst noch 100 Schekel in den Opferstock werfen, das hätte er sicherlich gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken. Aus dem Ärmel geschüttelt. Jawohl, das mache ich noch. Er glaubt, entweder schon alles getan zu haben, oder es aber noch tun zu können, um sich das ewige Leben zu verdienen. Wenn nicht er in den Himmel kommt, ja, wer will es dann schaffen? Jesus sagt, wir haben es gelesen, Markus 10, niemand ist gut außer Gott allein. Und damit sagt er zugleich, alle Menschen sind schlecht im Angesicht Gottes, auch du, mein lieber Freund. Da ist keiner, der Gutes getan hat, auch nicht einer. Und da magst du dich selbst noch so gut dünken, im Vergleich zu Gott bist du schlecht und verdorben. Was also bitte willst du tun, um Gott zu gefallen? Gottes Forderung, sie lautet, verkaufe. Gib alles her, lass los und folge mir nach. Das ist der Preis der Nachfolge. Und die Verheißung, sie lautet, Heil und ewiges Leben. Das ist der Lohn der Nachfolge. Der reiche Jüngling, er war betrübt und ging weg. Er war unglücklich. Trotz seines Reichtums oder ja vielleicht sogar wegen seines Reichtums, welches ihn schließlich daran hinderte, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Und so ist er schon am ersten Gebot gescheitert, nämlich dem Gebot der Liebe. Und dann heißt es ja im ersten Gebot, ja du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Der Gott dieses Mannes jedoch war sein Besitz. Und somit erübrigt es sich, überhaupt über die anderen Gebote weiter nachzusinnen. Nämlich völlig uninteressant. Völlig uninteressant, ob er jetzt die Gebote 2 bis 10 eingehalten hat oder nicht. Völlig wurscht, ob du dir noch zusätzliche Dogmen auferlegst oder irgendwelche menschliche Traditionen befolgst. Alles ohne Belang. Brauchen wir gar nicht weiter darüber nachzudenken. Jakobus Kapitel 2, Vers 10 sagt es, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Hätte er Jesus wirklich von ganzem Herzen geliebt, dann hätte er alles aufgegeben und er wäre ihm gefolgt. In Vers 21 unseres Textes Markus 10, da heißt es, nachdem dieser Jüngling, ja Jesus, diese Antwort gab auf diese Gebote hin, ja das habe ich ja alles gehalten von meiner Jugend an, da heißt es, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Interessant, oder? Also mich hätte es jetzt nicht verwundert, wenn da gestehen würde, da blickte ihn Jesus an und schüttelte den Kopf. Über so viel Hochmut, über so viel Arroganz oder wie auch immer, oder Unverstand, wie man es auch ausdrücken will. Nein, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Das ist die Liebe Christi zum Sünder. Der den Sünder liebt, aber die Sünde hasst. Ja, natürlich hat Jesus gewusst, dass dieser Mann vielleicht ein wenig selbstgerecht ist. Aber er hat auch gesehen, es handelt sich hier eben nicht um einen üblen Kerl, sondern um einen ja rechtschaffenden Menschen, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann und will. Und dieser Mann, er ist gepackt auch von einer Sehnsucht, er ist gepackt von einem Heilsverlangen. Und doch, was nutzt es, wenn ihm das Entscheidende fehlt? Jesus liebte ihn, ja, aber entscheiden muss sich dieser Mann selber. Was ist ihm wichtiger? Vor diese Entscheidung wurde er jetzt ganz konkret gestellt. Was ist mir wichtiger? Mein Reichtum oder die Nachfolge? Und so wie diesen Jüngling, so liebt Gott auch jeden einzelnen Menschen. Und er will, dass diese zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und somit zum ewigen Leben. Nachzulesen in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Gott, er hat sich den Menschen offenbart. Gott, er zeigt ihnen auf, wie sie ewiges Leben, ja wie sie letztendlich in den Himmel gelangen können. Er gibt uns die Antwort auf diese Frage. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Darüber lässt uns Gott ja nicht im Unklaren. Wir haben es hier stehen, schwarz auf weiß, in der Heiligen Schrift, im Worte Gottes. Die Bibel, hier diese Bibel. Sie ist eine Anleitung hin auf diesen Weg. Aber der Mensch, er muss diese Anleitung auch lesen. Und vielmehr noch, er muss diese Anleitung natürlich auch befolgen. Das heißt, er muss daran glauben, weil sonst nutzt sie ihm nichts. Ja, was nutzt mir das beste Navigationssystem im Auto, wenn ich es nicht einschalte? Was nutzt mir das beste Navigationssystem im Auto, wenn ich es vielleicht einschalte, aber dann doch fahre, wie ich will? Und da kann mir die freundliche Stimme aus dem Hintergrund 1000 Mal mich auffordern, wenn möglich, bitte wenden. Und ich mache doch, was ich will, und dann lande ich irgendwo im Spargelfeld. Dann hat aber nicht das Navigationssystem versagt, sondern der Versager, das bin ich. Und so lautet auch der Ruf Gottes an uns Menschen. Wenn möglich, bitte wenden. Oder besser ausgedrückt, tut Buße und bekehrt euch. Nicht die Bibel liegt falsch, sondern der Mensch. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Lohn der Nachfolge. Und lesen wir aus unserem Text Markus 10, die Verse 28 bis 30. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht 100-fältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen. Und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Jesus sagt hier, was wir in seinem Namen, um seinetwillen, ja, um des Evangeliums willen, verlassen, abgeben, hergeben, loslassen, was auch immer, all das, was wir tun und lassen, um seines Namens willen, das alles werden wir hundertfältig zurückbekommen. Ja, womöglich schon zu Lebzeiten, aber erst recht in der zukünftigen Weltzeit, wenn wir beim Herrn sein werden. Ja, in der Welt, heute, augenblicklich, ja, da mögen wir die größten Verlierer sein. Die Welt, sie mag über uns lachen und spotten. Aber der Sieg, der ist uns gewiss. Selbstgerechtigkeit und Reichtum, so wie hier bei diesem reichen Jüngling, lassen schnell die Abhängigkeit von Gott vermissen. Ja, wie selbstverständlich geht dieser Mann davon aus, dass seine guten Taten, dass sein rechtschaffendes Leben dafür ausreicht, um ewiges Leben bei Gott zu erben. Gnade, Vergebung sind ihm völlig fremd. Kein Wort von Umkehr, kein Wort von Buße, von Liebe, von Nachfolge oder von Hingabe, nichts dergleichen. Beim Jüngling, da ist es sein Reichtum, welches gefordert wird, um dem Herrn von ganzem Herzen nachzufolgen. Bei dir mag es etwas anderes sein und bei mir ist es wieder etwas anderes. Das, woran unser Herz am meisten hängt. Das, wovon wir uns am ehesten gefangen nehmen lassen. Das sind wir letztlich gefordert, loszulassen. Loszulassen um Jesu willen, loszulassen um des Evangeliums willen. Und so frage dich doch selbst und mich eingeschlossen, jeder von uns mag sich persönlich diese Frage stellen. Was ist mir das Wichtigste im Leben? Ist es die Arbeit? Was ist mir am wertvollsten? Ist es die Gesundheit? Was habe ich am liebsten? Ist es dein Ehepartner? Sind es deine Kinder? Jeder hat eine andere Antwort, könnte ich mir vorstellen. Aber fragen wir uns das. Und dann frage dich weiter. Bin ich bereit, dies alles aufzugeben, wenn der Herr es von mir fordert? Bist du bereit, deinen Managersessel zu räumen, wenn Gott es will? Bist du bereit, deine Profikarriere als Fußballer aufzugeben, wenn Gott es will? Bist du bereit, deinen sicheren Arbeitsplatz zu räumen, dein Auto zu verschenken, Haus und Heimatland zu verlassen? Ja, bist du sogar bereit, auf deine Gesundheit zu verzichten? Ist dies womöglich der Prüfstein für dein Leben? Nachfolge, ganz oder gar nicht? Wobei es ja gar nicht darum geht, dass man jetzt nicht reich sein dürfte. Es geht nicht darum, dass ich kein Hobby haben dürfte oder mich vergnügen dürfte. Nichts dergleichen. Sondern es geht um die Frage, was ist mir wirklich am wichtigsten? Wir haben es ja in Punkt 1 schon gestriffen. Abraham, er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Was bist du bereit zu opfern? Jesus lehrt nicht, dass wir uns jetzt in künstliche Armut bringen müssten. Nein, siehe der Kerkermeister, siehe der Kämmerer, siehe der Hauptmann. Aber Jesus, er will uns die Augen öffnen. Er will uns die Augen dafür öffnen, wie schwer es für uns ist. Ganz praktisch. Auf alles Irdische zu verzichten. Theoretisch kein Problem. Theoretisch ist alles so einfach. Aber was, wenn es zur Praxis werden soll? Es sagte mal jemand, es kommt nicht zur Frucht, was nicht ganze Hingabe und Nachfolge erfahren hat. Man mag sich jetzt fragen, ja, wie konnte solch ein kluger, ehrlicher und ehrbarer Mensch, wie es dieser reiche Jüngling ja anscheinend war, seine irdischen Güter höher bewerten als den Schatz im Himmel? War ihm der Preis zur Nachfolge zu groß? Wie hoch aber ist jetzt der Preis, den er bezahlte, um auf den Lohn, das ewige Leben, zu verzichten? Ja, es war seine freie Entscheidung. Die Liebe Jesu, sie öffnete ihm alle Möglichkeiten zur Erlösung. Wir hatten es ja gelesen, Jesus gewann ihn lieb. Und es lag jetzt ganz allein an ihm, das Heil anzunehmen oder aber zurückzuweisen. Was für eine gute Ausgangsposition hatte dieser Mann. In der Formel 1, da würde man sagen, er startete von der Pole Position. Ne? Mein Englisch ist nicht so gut, aber erste Startreihe, vorderster Platz und ab die Post. Was für eine gute Ausgangsposition hatte dieser reiche Jüngling. Er war noch jung, nach menschlichem Ermessen gut und rein. Er hat nach Gott gefragt. Er kommt mit seiner Frage zur richtigen Person, nämlich zu Jesus. Und er will sich ja auch etwas sagen lassen, er hört zu. Und doch scheitert alles. Obwohl Jesus, er nimmt sich die Zeit. Er geht auf seine Fragen ein. Er will ihm ja helfen. Er begegnet ihm voller Liebe. Und er zeigt ihm schließlich den Weg in den Himmel auf. Und doch scheitert alles. Woran? Ist es zum einen die Selbstgerechtigkeit, so ist es zum anderen die Abhängigkeit an Irdischen. Ja, wie wir es schon sagten, bei ihm der Reichtum, bei dir vielleicht die Arbeit, bei jenem der Sport, bei diesem das Vergnügen, das Hobby, bei einem dieses und bei mir jenes. Alles. Alles, was uns von der Liebe zu Gott und von der bedingungslosen Nachfolge Christi fernhält. Das bringt es zum Scheitern. Der junge Mann, er entscheidet sich schließlich für die Welt. Er entscheidet sich für das Materielle und somit gegen Jesus. Denn wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Schon ein Verstoß gegen das erste und höchste Gebot. Da spielen alle anderen Gebote schon gar keine Rolle mehr. Er hat alles, was man sich nur wünschen kann. Sei es personell, sei es materiell, nichts scheint ihm zu fehlen. Und doch ist er dabei nicht wirklich glücklich. Denn er ging jetzt nicht strahlend, frohlockend, jubelnd, triumphierend von dannen, sondern betrübt und traurig. Und so werden auch wir nicht wirklich glücklich, wenn wir es ablehnen, Jesus nachzufolgen. Da kannst du besitzen, was du willst. Du kannst beliebt und angesehen sein, wie nur was. Du kannst talentiert und intelligent sein, sportlich, stark, hübsch, freundlich, berühmt und reich. Und doch fehlt dir das Entscheidende, um wirklich glücklich zu sein. Die Gemeinschaft mit Gott. Und merken wir es nicht selbst auch in unserem Leben? Am Anfang, unmittelbar nach der Bekehrung, oh ja, da sind wir voller Eifer. Hier und da vielleicht sogar voller Übereifer. Aber der Drang ist da. Das Verlangen, Jesus zu folgen und ihm zu dienen. Und dann, so mit den Jahren, es plätschert alles so vor sich hin. Der Alltag kehrt wieder ein. Wir erkalten auch in unserem Feuer. Gottesdienst, Gebetsstunde, naja, das ist mittlerweile zur Routine geworden. Gebet und Bibellese, Gewohnheit, aber längst keine Herzensangelegenheit mehr. Und damit betrüben wir nicht nur Gott, sondern wenn wir ehrlich sind, auch uns selbst. Wir sind nicht wirklich glücklich dabei, weil uns die innige Gemeinschaft mit unserem Herrn abhanden gekommen ist. Wenn es hier in Vers 23, Markus 10, Vers 23 heißt, ja, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? So müsste man Reicher eigentlich genauer übersetzen mit Besitzhabender. Es geht also weniger um die Größe deines Besitzes, als vielmehr um die Abhängigkeit von diesem. Gut, je mehr ich besitze, umso größer natürlich die Gefahr der Abhängigkeit. Aber auch schon ein Armer, der keineswegs im Wohlstand lebt, er kann abhängig sein von seinem Besitz und wenn er, da mag er selbst noch so wenig besitzen. Es geht auch schließlich nicht nur um materielle Dinge, wir hatten es bereits gesagt. Es geht auch um ideelle Errungenschaften, wie eben Begabung, Fähigkeiten, Intelligenz, was auch immer, die auch schnell zu Stolz und Hochmut führen können, auch innerhalb der Gemeinde. In unserem Text, Markus 10, kommt es klar zum Ausdruck. Kein Mensch kann sich selbst erlösen. Kein Verdienst reicht dafür aus. Keine anständige Lebensführung, kein Talent und keine Begabung. Nichts. Bei den Menschen ist es unmöglich. So hat es der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt. Nur Gott kann die Rettung schaffen. Nur er kann das ewige Leben ermöglichen. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist Gnade. Wer auf Menschen seine Hoffnung setzt, sei es auf sich selbst, sei es auf andere, der muss scheitern. Wer aber auf Gott vertraut, der wird siegen. Der Glaube an Jesus, er ermöglicht uns das ewige Leben. Und ihm nachzufolgen, das sollte jetzt unser Leben bestimmen. Fragen wir uns, was hat Jesus aufgegeben, um uns, um dich genauso wie mich zu erlösen und zu retten? Da heißt es unter anderem in 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Oder denken wir auch an Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Das tat Jesus für dich. Wozu sind wir bereit? Die Belohnung, die wir einst erhalten werden, sie ist dabei so überreich, dass Jesus sie als hundertfach bezeichnet. Und ich glaube nicht, dass Jesus jemals in seinem Leben übertrieben hat. Nein, es ist wohl eher noch untertrieben. Der Lohn für uns, der auf uns wartet im Himmel, der ist derart überwältigend. Allein der Lohn des ewigen Lebens ist doch schon tausend und millionenfach mehr wert als all das Leben hier auf Erden. Und somit bei weitem wertvoller als alles, was wir für Jesus bereit sind aufzugeben. Wir bekommen etwas geschenkt, was wir uns ja nie verdienen, geschweige denn kaufen könnten. Wir bekommen etwas geschenkt, was uns eigentlich gar nicht zusteht. In vielen alltäglichen Situationen unseres Lebens, ja, da fragt sich die Welt, lohnt sich das? Sollte man nicht auch fragen, lohnt sich eigentlich mein Leben? Der reiche Jüngling hat sich diese Frage gestellt, aber leider den falschen Weg gewählt. Obwohl ihm gesagt wurde, was sich wirklich lohnt. Der Preis, das Opfer, schien ihm zu hoch. Vielleicht müssen auch wir zunächst ein großes Opfer bringen, um letztlich den großen Sieg zu erringen. Und so spricht ja auch der Römerbrief in Römer Kapitel 8, Vers 17 davon, vom Mitleiden, um mitverherrlicht zu werden. Oder denken wir auch an das Wort aus Philipper Kapitel 1, Vers 29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Auch die Apostel, sie haben viel geopfert. Ja, sie haben sogar schließlich viel erleiden müssen. Und wie viele Christen schon in der Vergangenheit, ja, aber wie viele Christen auch heute gehen durch die weltliche Hölle. Aber sie wissen, der Lohn wird unbeschreiblich sein und alles irdische Leid vergessen lassen. Alles. Alles, was uns im Augenblick als großes Opfer vorkommt, all dieses wird einst in der Herrlichkeit, ja, es werden Kleinigkeiten, ja, es werden Nichtigkeiten sein. Im Vergleich zu dem, was wir erhalten werden. Es lohnt sich. In der Tat. Es lohnt sich, mit Jesus zu gehen. Ihm nachzufolgen, das ist immer die richtige Entscheidung. Schon jetzt, hier und heute. Ein Leben ohne Jesus lohnt sich nicht. Und wie viel mehr gilt das für die Ewigkeit? Das Thema, es lautete Nachfolge. was sich wirklich lohnt. Wir könnten es jetzt auch umdrehen und sagen, was sich wirklich lohnt, Nachfolge. Amen.
Dies war BBN Bibelkonferenz und unser heutiger Sprecher war Thomas Lied.
Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.